Jetzt kommt die Lesung des Predigttextes. Der Herr sagte zu Mose auf dem Berg Sinai: Richte den Leuten von Israel aus, was ich ihnen zu sagen habe. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, müsst ihr dafür sorgen, dass das Land mit jedem siebten Jahr einen Sabbat feiert. 6 Jahre sollt ihr eure Felder bestellen, eure Weinstöcke beschneiden und den Ertrag einsammeln. Aber jedes siebte Jahr muss das Land ruhen. Es feiert einen Sabbat zu Ehren des Herrn. Ihr dürft in diesem Jahr kein Feld bestellen und keinen Weinberg pflegen. Und auch was sich selbst ausgesät hat, darf nicht abgeerntet werden. Und ungepflegt wachsende Weintrauben dürfen nicht abgelesen werden. Ihr müsst das Land unbedingt ruhen lassen. Es wird aber während des Sabbatjahres genügend Nahrung für euch hervorbringen, auch für eure Sklaven und Sklavinnen, die Lohnarbeiter und Fremdarbeiter, für alle, die bei euch leben, für euer Vieh und die wildlebenden Tiere. Ihr dürft alles von der Hand in den Mund essen, was von selbst wächst. Wenn ihr das Sabbatjahr 7-mal gefeiert habt und also insgesamt 49 Jahre vergangen sind, lasst ihr am 10. Tag des 7. Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Widderhorn blasen. Dies ist das Zeichen dafür, dass alle seine Bewohner wieder in ihre ursprünglichen Rechte eingesetzt werden. Das 50. Jahr muss für euch als ein Jahr gelten, das mir gehört. Es ist das Erlassjahr, in dem eine allgemeine Wiederherstellung erfolgt. Jeder Israelit, der seinen erblichen Landbesitz verpfändet hat, bekommt ihn wieder zurück. Und wer sich einem anderen Israeliten als Sklaven verkauft hat, darf zu seiner Sippe zurückkehren. Alle Schulden müssen in diesem Jahr erlassen werden. Streut kein Saatgut aus, bringt keine Ernte ein, auch nicht von dem, was auf den Feldern von selbst nachwächst, und haltet keine Weinlese. Das Erlassjahr soll für euch heilig sein. Jeder darf täglich nur das einsammeln, was er zum Leben braucht. Im Erlassjahr soll jeder seinen Besitz an Grund und Boden zurückerhalten. Dies müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr von einem anderen Israeliten Land kauft oder es ihm verkauft. Besitz an Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, sondern mein Eigentum ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde oder Gäste, denen das Land nur zur Nutzung überlassen ist. Bei jedem Landkauf müsst ihr ein Rückkaufrecht einräumen. Aus 3. Mose 25, 1-14 und 18-24.
Vielen Dank, Mimi, für die sehr schöne Textlesung. Man kann einen solchen Text auch unterhaltsam lesen, hervorragend. Schön, euch alle zu sehen. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir hier zusammenkommen können, Gottesdienst feiern können, uns Gedanken machen können über dich und auch über unser Leben und das Leben, wie du dir das so vorgestellt hast, unser Handeln, unser Arbeiten, unser Zusammenleben. Ich bitte dich, dass du diesen sehr alten und vielleicht auch weit weg scheinenden Text dazu gebrauchst, auch in unsere Zeit hier im 21. Jahrhundert hier und heute reinzureden. Amen. Ja, heute ist der letzte Sonntag vor unserer Sommerpause hier im Projekt Kirche und das heißt zumindest für mich beginnt kommende Woche der Urlaub. Und ich weiß nicht, wie erholsam das ehrlich gesagt so wird, dieses Jahr der Urlaub mit so einem kleinen Kind. Keine Ahnung, wie das so wird mit Corona, keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Urlaub zur richtigen Zeit kommt, denn ich sehne mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen nach Ruhe. Ich sehne mich danach irgendwie so mal wieder auszuatmen. Und über diese Ruhe, über dieses Ausatmen haben wir jetzt nicht nur im Urlaub, sondern eigentlich jede Woche. Darüber haben wir uns in den letzten Wochen hier im Projekt Kirche immer wieder zusammen Gedanken gemacht, indem wir uns mit dem Sabbat beschäftigt haben. Also damit, dass laut der Schöpfungsgeschichte Gott uns das Ruhen sozusagen verordnet hat. Dass er uns so einen gewissen Rhythmus vorgegeben hat, der uns als Menschen gut tut, in den er sogar so ein bisschen in uns reingelegt hat. Ein Rhythmus aus 6 Tage Arbeiten und 1 Tag Ruhen. Oder wie Tamara das dann so schön vor ein paar Wochen aufgeschlüsselt hat, eigentlich aus 1 Tag Ruhen und 6 Tagen Arbeiten. Und ich muss sagen, ich habe ja bisher nicht gepredigt in dieser Reihe und deswegen habe ich es eigentlich auch genossen, darüber so ein bisschen nachzudenken. Wir haben das ja so sehr viel auf persönlicher Ebene bis jetzt angeschaut. Wie können wir das umsetzen? Wie kann uns das gut tun? Aber als ich diese Woche jetzt mich mit diesem Text hier beschäftigt habe, diesen Text gelesen habe, hatte ich den Eindruck, wir müssen das Ganze eigentlich nochmal so eine Nummer größer denken, als nur auf so einer persönlichen Ebene. Denn eigentlich geht es in diesem Sabbat-Gedanken jetzt nicht nur darum, dass wir als Menschen immer wieder so ein bisschen Erholung brauchen, sondern es steckt in diesem Sabbat-Gedanken eigentlich so ein Schlüssel dafür, dass wir gut zusammenleben können, dass wir gut zusammenarbeiten können, dass wir auch mit unserer Welt, mit der Schöpfung irgendwie gut und auch nachhaltig umgehen können. Dieses Gebot des Sabbats, das hat im Alten Testament jetzt nicht nur so eine persönliche Komponente, sondern das hat eigentlich eine ganze Reihe von wirtschaftlichen und auch politischen Implikationen, die mich diese Woche echt aufgerüttelt haben. Und dem will ich heute so ein bisschen nachgehen zum Abschluss dieser Serie. Ich will mich gerne mit diesem Text hier ausführlicher beschäftigen, den ich wirklich sehr spannend finde. Aber bevor ich das mache, will ich noch ganz kurz einen Hinweis loswerden. Und zwar ist diese Predigt zum großen Teil inspiriert von Jutta Schierholz. Jutta Schierholz ist eine gute Bekannte von mir und sie hat Anfang Mai im Berlin-Projekt unserer Schwestergemeinde genau über diesen Text hier gesprochen. Und ich habe das dann irgendwann gehört und war so begeistert davon, dass ich versucht habe, sie dafür zu gewinnen, die Predigt hier einfach bei uns zu halten. Leider ist sie aber heute schon im Urlaub, weshalb ich die Erlaubnis bekommen habe, ihre Predigt zu nehmen, sie nochmal so ein bisschen zu überarbeiten und trotzdem aber ganz viele von ihren Gedanken heute mit euch auch zu teilen. Das heißt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Jutta. Das vorab und jetzt steigen wir ein, indem wir uns einfach zunächst mal kurz diese Texte anschauen und herausfinden, was diese Texte eigentlich sagen und diese Vision von Sabbat, diese Vision von Ruhe, die da drin steckt. Dann werden wir uns in einem zweiten Schritt anschauen, warum uns diese Texte eigentlich so fremd sind und was das eigentlich auch über uns sagt, dass sie uns fremd sind. Wir reden quasi über unsere Unruhe, könnte man vielleicht sagen. Und zuletzt habe ich dann ganz kurz so ein paar praktische Gedanken zur Umsetzung des Ganzen, wie wir also mehr hin zu einer Ruhe kommen. Die Vision einer Ruhe hier im Text, unsere Unruhe, warum uns das so fremd ist und schließlich, wie wir mehr zu dieser Ruhe kommen. Zunächst mal, was diese Texte sagen, die Vision einer Ruhe. Und dazu mag am Anfang ganz kurz zum Einordnen, wenn ihr mit der Bibel nicht so vertraut seid. Dieser Text steht in 3. Mose. Und gehört zu einem ganz langen Gesetzestext, der nach der Überlieferung Gott Mose gegeben hat, als das Volk Israel so auf der Wanderung war durch die Wüste ins gelobte Land. Das heißt, dieser Text ist entstanden oder er spricht in eine Zeit hinein, wo Israel jetzt kurz davor war, sesshaft zu werden, wo sie so Ägypten und dieses Sklavendasein hinter sich gelassen haben und jetzt endlich mal unabhängig und frei sind. Ja, sie können jetzt endlich mal gestalten, wie sie leben wollen, wie sie zusammenarbeiten wollen, wie sie zusammen dieses Leben gestalten wollen und wie sie auch mit diesem Land umgehen wollen, das Gott ihnen jetzt gibt, ja ein Stück Schöpfung, das er ihnen jetzt zuteilt. Das ist die Situation und in diesen Text, in diese Situation hinein, gibt Gott jetzt eben einen Gesetzestext, in dem er ihnen Anweisungen gibt, wie sie gut dieses Leben miteinander gestalten sollen. Wie sie gut auch mit diesem Land umgehen sollen. Wie kann das gut gelingen, ist im Wesentlichen die Frage, die hier beantwortet wird. Das ist der Kontext. Ja, darum geht es hier im 3. Mose. Und in diesem Kontext, in diesen Anweisungen für ein gutes Leben, spielt jetzt eben dieser Sabbat, dieses zur Ruhe kommen, das spielt ein ganz, ganz große, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ein ganz großer Teil von Gottes Vision für ein gutes Leben ist anscheinend Ruhe halten. Und dazu fangen wir mal an, einfach um das so ein bisschen zusammenzukriegen. Wir fangen mal noch mal ganz kurz an, das steht nicht hier im Text, haben wir auch schon ganz häufig besprochen, aber trotzdem, man muss es am Anfang sagen, ja, es beginnt das Ganze mit dem Sabbatgebot. Das ist in den 10 Geboten. Das ist das Gebot, dass sie 6 Tage arbeiten sollen, 1 Tag ruhen sollen. Und zwar sollen das alle machen. Ja, ausdrücklich wird in diesem Gebot gesagt, keiner soll arbeiten, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Es ist also wirklich ein kompletter Ruhetag. Für einen Tag, 24 Stunden, arbeitet niemand. Geht es niemand um Leistung, geht es niemand um Produktivität. Das ist so ein erster Rhythmus, der da gesetzt wird. Dann geht es weiter mit einem zweiten Rhythmus. Das erste große Gebot, das hier im Text dann erwähnt wird. Ein sogenanntes Sabbatjahr nennt sich dann. Das ist jetzt nicht alle 7 Tage, sondern es ist alle 7 Jahre. Und es ist dann ganz hier interessant hier formuliert. Es heißt dann hier quasi, alle 7 Jahre soll jetzt das Land Sabbat feiern. Das Land soll Sabbat feiern. Ja, das heißt, alle 7 Jahre soll jetzt nicht der Mensch ruhen, der auch, ja, aber vor allem soll das Land ruhen. Das Land soll nicht produzieren müssen, das Land soll nicht arbeiten müssen. Die Menschen dürfen nicht an diesem Land arbeiten. Und das gilt dann hier, interessant, ja, werden 2 Sachen erwähnt, das gilt dann für die Ackerböden, es gilt für die Weinberge und damit ist wahrscheinlich so alles gemeint einfach, ja, was man so jetzt an Land bearbeiten kann. Die ganze Schöpfung soll ein Jahr ruhen. Und das ist jetzt erstmal kein außergewöhnliches Konzept im Altertum. Ja, das hat man bis zur Anfang der Neuzeit eigentlich immer so gemacht, aus reiner Notwendigkeit. Wenn man einem Boden nicht regelmäßig mal Ruhe gibt, dann kann der sich nicht erholen, dann kann der keine neuen Nährstoffe bilden. Wenn der keine Zeit dafür bekommt, dann gibt er irgendwann nichts mehr her, ist er tot. Und trotzdem finde ich es beeindruckend, wie das hier eingeführt wird. Ja, nicht nur der Mensch soll regelmäßig ruhen, sondern auch die Schöpfung soll regelmäßig ruhen. Dieser Ruherhythmus, der gilt quasi auch ihr. Das ist eine mega Wertschätzung für die Natur, könnte man vielleicht sagen. Das ist so ein zweiter Sabbatrhythmus. Und dann wird jetzt hier noch so ein dritter eingeführt. Und der ist eigentlich der abgefahrenste von allen. Ja. Also in Vers 9 wird dann erklärt, ihr sollt ein sogenanntes Erlassjahr halten. Das heißt, alle 50 Jahre, nachdem man also 7-mal jetzt das Sabbatjahr gefeiert hat, alle 50 Jahre sollen jetzt alle Schulden erlassen werden. Alle Menschen, die versklavt waren, sollen wieder freikommen. Alle, die irgendwie einen ursprünglichen Besitz hatten, der ihnen verloren gegangen ist, den sollen sie zurückbekommen. Ja, das heißt, muss ich das so vorstellen, am Anfang, also jetzt, wo sie ins Land reinziehen, wird das Land fair verteilt. Gott verteilt das Land, ja, jeder bekommt so zu gleichen Teilen Land. Und egal, was jetzt in diesen 50 Jahren passiert, wer was kauft, wer was verliert, Gott sagt, dieses Land ist kein Privatbesitz, Leute, das gehört euch nicht für immer, sondern es ist mein Besitz. Und das heißt, nach 50 Jahren will ich, dass es zurückgeht an die ursprüngliche Aufteilung, an eine faire Aufteilung, damit jeder wieder einen Teil hat. Das ist ein völlig abgespaceder Gedanke. Ja, die Wirtschaft wird hier quasi auf Null gesetzt, könnte man sagen. Es geht zurück auf Los. Alle fangen wieder von vorne an sozusagen. Und es ist dabei noch interessant zu wissen, dass so 50 Jahre die damalige durchschnittliche Lebenserwartung war. Das heißt, selbst wenn jemand sein Leben komplett in den Sand gesetzt hat, ja, alles verloren hat, sich komplett verschuldet hat, dann hatte dank dieses Gesetzes jetzt seine Nachkommen, ihre Nachkommen, trotzdem wieder eine faire Chance. Die Schulden waren weg. Man hatte wieder Land. Man konnte sozusagen von vorne anfangen. Das heißt, auch da ist Ruhe sozusagen die ganz große Vision. Gott will, dass regelmäßig auch die Armen, die Verschuldeten, die Glücklosen zur Ruhe kommen. Dass sie Ruhe finden, dass sie neu anfangen können. Dafür gibt es ein Erlassjahr, dass man die Vergangenheit so ein bisschen ruhen lassen kann und neu beginnen kann. Alle 7 Tage nicht arbeiten, nichts leisten. Ich darf aufatmen. Alle 7 Jahre muss die Schöpfung nichts arbeiten. Das Land muss nichts produzieren. Die Schöpfung darf aufatmen. Alle 7 mal 7 Jahre machen wir alle Pause, stellen alle auf Null und wir alle zusammen können quasi als Gemeinschaft neu aufatmen. Das ist eigentlich eine großartige Vision, finde ich. Ein hervorragender, lebensgebender Rhythmus. Das bringt mich jetzt aber direkt zu meinem zweiten Punkt. Warum uns das so fremd ist. Ja, warum diese Texte auch irgendwie so komisch für uns sind. Denn ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr das jetzt so hört. Mir ging es zumindest so, dass ich spontan dachte, also super spannender Gedanke, ja, könnte man ja mal ausprobieren, wäre wahrscheinlich viel besser, irgendwie interessant. Aber gleichzeitig hört man das natürlich so und denkt sich so ein bisschen, ja gut, aber es ist auch völlig utopisch. Es ist, kein Mensch wird je so leben. Ja, so selbst Ruhe zu halten und anderen auch immer wieder Ruhe zu geben, der Schöpfung Ruhe zu geben, das ist für uns irgendwie unvorstellbar. Also um das gerade mal nochmal kurz so ein bisschen durchzugehen. Allein das Sabbat halten, ja, so diese Idee, dass man wirklich immer wieder Pause macht, das ist jetzt, glaube ich, für die allermeisten von uns eine gute Idee, da muss man auch nicht religiös dafür sein. So Pause machen, das finden wir alle mega wichtig, Arbeit ist nicht unser Leben und wir wollen ja nicht diesem Leistungstrick immer entsprechen, diesen Erwartungen, die so an uns gestellt werden. Aber mal Hand aufs Herz, wann habt ihr zum letzten Mal den Sabbat wirklich eingehalten? Und zwar dann, wenn es drauf ankommt, meine ich jetzt, ne? Nicht wenn Urlaub ist und man sowieso nichts arbeiten muss, sondern wann habt ihr zuletzt den Sabbat wirklich eingehalten, als eine Deadline anstand, ja, man es irgendwie fertig kriegen musste, als man mehr Geld verdienen konnte, wenn man am freien Tag halt doch ein bisschen arbeitet. Wann der Chef zum letzten Mal Druck gemacht hat und gesagt hat, es wäre schon gut, wenn du kommst, weil sonst ist das ein bisschen problematisch. Oder ihr als Chef jemanden an seinem oder ihrem freien Tag doch nochmal zum Dienst gebeten habt, weil man kann irgendwie jetzt als Firma da was erreichen. Wann haben wir zum letzten Mal einfach sozusagen das Simpelste von allem umgesetzt? Nämlich zu sagen, nee, dieser 7-Tages-Rhythmus, diese Pause, die ist so entscheidend, dass ich mich dagegen wehre, was mir da so aufgedrückt wird. Ich finde, es ist eine gute Idee. Ich persönlich scheitere aber spätestens daran, wenn ich samstags dann doch nochmal ein bisschen Predigt schreiben sollte. Und das wird dann eigentlich nur noch schlimmer, finde ich, wenn man so sich die nächsten Gebote anschaut. Denn wie gut wäre das eigentlich, wenn wir so wirtschaften würden, wie das hier beschrieben ist? Wenn wir Rücksicht nehmen würden auf die Schöpfung. Wie gut wäre das, wenn wir dem Boden zum Beispiel immer wieder die Chance geben würden, sich zu regenerieren, dass er neue Nährstoffe bilden kann, dass er ruhen kann, dass er neu anfangen kann. Wie gut wäre es, wenn wir wirklich manchen Regenwald stehen lassen würden, weil es ihm gut tut, weil es gut ist für die Natur, selbst wenn dann unsere Bedürfnisse nicht immer befriedigt werden. Vom Prinzip her finden wir das alle gut. Aber in der Praxis ist die Vorstellung, dass man so einen Acker ein ganzes Jahr ungenutzt lässt, dass man Ressourcen irgendwie nicht zum Maximal ausbeutet, dass man Ruhe geben will der Schöpfung, das ist für uns ein absurder Gedanke. Und deshalb, um beim Beispiel zu bleiben, hat die Landwirtschaft natürlich längst auf Dünger aller Art umgestellt. Der Boden wird irgendwie fruchtbar gehalten, damit er irgendwie keine Pause braucht, dass man trotzdem weitermachen kann, wird eben Dünger verwendet und immer mehr Dünger verwendet und bis die Böden irgendwie tot sind, ja, aber mal mit Dünger kriegt man irgendwie trotzdem noch was raus. Und wir sagen, naja, okay, ist problematisch, aber solange es funktioniert, funktioniert es ja. Und selbst diejenigen von uns, die da vielleicht so ein bisschen grüner ticken, ja, die sagen dann, ja, es ist ja ein Problem mit der Politik, ja, ein Problem mit den bösen Bauern, aber so einfach ist es dann vielleicht doch nicht, ja, denn um das Beispiel mal weiterzudenken, wenn jetzt ein Landwirt tatsächlich beschließen würde, mit seinen Böden besser umzugehen, auf Biolandbau umzustellen, dann wird er natürlich weniger Ertrag haben. Ja, er kriegt weniger raus bei der Sache. Stellt euch mal vor, er würde jedes 7. Jahr Pause machen. Hat er keine Ernte in dem Jahr, keinen Gewinn. Das heißt, er macht sich eigentlich bewusst erstmal ärmer. Das muss man erstmal wollen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung treffen würde als Bauer, dass ich das wirklich so will. Und wenn er dann trotzdem genug zum Leben haben möchte, muss er seine Produkte teurer verkaufen, einfach weil es nicht so viel davon gibt. Das heißt für uns als Konsumenten dann, dass das Essen teurer wird, dass wir mehr Geld ausgeben müssen für Essen. Das heißt, dass weniger Geld für alles andere übrig bleibt. Und daran scheitern wir, ich zumindest, immer wieder dann doch, wenn ich im Supermarkt stehe. Das heißt, wir lesen hier so von nachhaltigeren Ansätzen und finden es wahrscheinlich super. Aber die Umsetzung fällt uns trotzdem, zumindest auf so auch individueller Konsumentenebene, fällt uns extrem schwer. Oder dann auch dieser letzte Punkt, diese Chancengleichheit. Ja, wenn Menschen tatsächlich, die in Schulden geraten, die in Abhängigkeiten geraten, wenn die tatsächlich zu einem bestimmten Punkt frei werden würden, von null anfangen könnten, wenn jeder Mensch in Berlin mit gleichen Chancen geboren werden würde. Das wäre ein absoluter Traum. Wir feiern das in der Theorie natürlich total. Ja, gerade in Berlin, wo es so einen Unterschied macht, ob ein Kind in Mitte oder in Marzahn-Hellersdorf aufwächst, ja, das wäre natürlich großartig, wenn die alle die gleichen Voraussetzungen hätten. Aber meine Privilegien aufzugeben, Schulden zu vergeben, einfach nur, weil eine bestimmte Zeit vergangen ist, ja, weil nur das 50. Jahr ist, darüber muss man heute fast so ein bisschen lachen. Ich meine, wie absurd ist der Gedanke denn? Die allerwenigsten Familien würden den tollen, besten Kita-Platz aufgeben, freiwillig, weil irgend so ein Jahr geschlagen hat, damit so eine zugezogene Familie auch mal ins Privilegien eines tollen Kita-Platz kommen kann. Wir haben da jahrelang drum gekämpft, das werden wir natürlich nicht aufgeben. Oder ob das Banken sind, die Menschen am Haken halten, ein Leben lang und Schulden abbezahlen lassen und sie dann nie wieder rauslassen. Ob das Staaten sind, die so hochverschuldete Entwicklungsländer einfach immer tiefer in die Abhängigkeit führen von uns reichen Ländern und die aus eigener Kraft irgendwann gar nicht mehr handlungsfähig sind, aber ja, sorry, haben sie halt verschuldet, müssen sie halt rauskommen. Privilegien aufzugeben, etwas, eine Schuld zu vergeben, das ist uns auch total fremd. Schließlich geht es um mein Geld, um mein Kind. Ja, alles andere ist da auch so ein bisschen absurd. Da landet man, da lande ich zumindest, wenn ich diese Texte so genauer anschaue. Das klingt erstmal nach einer spannenden ökonomischen und gesellschaftlichen Alternative, aber wenn es dann darum geht, das umzusetzen, dann tue ich mich unglaublich schwer damit. Und ich habe mich dann gefragt, warum das so ist. Warum ist das so weit von uns weg? Warum tun wir uns damit so schwer? Und eine der Gründe, auf die ich dann gestoßen bin und die Jutta in ihrer Predigt auch erwähnt, ist, dass wir, glaube ich, eine Vorstellung vom Leben mit uns rumtragen. Eine Sehnsucht, könnte man sagen, die wir als Individuen und auch als Gesellschaft zutiefst verinnerlicht haben. Und zwar so tief verinnerlicht haben, dass wir es uns gar nicht mehr bewusst sind. So stark schiebt uns diese Vorstellung an. Und zwar ist das die Vorstellung vom Meer. Also mit H, ja, das ist Meer, nicht das Meer. Eins der Dinge, die uns, glaube ich, immer wieder so unruhig macht und die es uns komplett verbaut, dass wir anderen auch diese Ruhe geben, sozusagen, ist diese Vorstellung, dass wir eigentlich morgen schon mehr haben sollten als heute. Dass wir morgen schon weiter sein sollten als heute. Dass es in unserem Leben also quasi immer vorwärts gehen sollte, dass es immer besser werden sollte. Das ist so ein entscheidender Antrieb bei uns und der ist an der Stelle das Problem. Also einer der Menschen, die das sehr schön herausgearbeitet haben und den Jutta in ihrer Predigt dann auch zitiert, ist der tschechische Wirtschaftswissenschaftler Tomáš Sedláček, der vor 10 Jahren das Buch Die Ökonomie von Gut und Böse geschrieben hat. Und in diesem Buch beschreibt er auf ganz interessante Weise, wie so durch die verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte es immer solche Überzeugungen gab, die quasi ganz tief verinnerlicht waren und die dann eben den Umgang miteinander und auch so das wirtschaftliche Handeln, das nachhaltige Handeln entscheidend geprägt haben. Und er schreibt das dann in seiner Analyse unserer Zeit auf folgende Art und Weise. Ich lese euch das mal vor. Er schreibt, wenn es von irgendetwas zu viel gibt, merken wir das häufig gar nicht. Und gerade der wichtigsten Dinge sind wir uns oft so sicher, dass wir sie übersehen. Zu diesen Dingen gehört auch die Idee des Fortschritts. Sie umgibt uns überall. Im Fernsehen, in der Werbung, in politischen Statements und aus dem Mund der Ökonomen. Das ist der Imperativ unserer Zeit, über den wir nicht diskutieren. Etwas, was einfach automatisch so ist, dass wir es nicht sehen. Unser System ist ein bisschen wie die Illusion in der Matrix-Trilogie. Gerade die Idee des Wachstums hat die Macht, uns zu beherrschen, uns in gewisser Weise zu versklaven. Wie Morpheus sagt, sind wir Gefangene in einem Gefängnis, das wir weder riechen oder schmecken noch berühren können. Das ist quasi seine Analyse unserer Zeit, dass diese Idee vom Wachstum, dass wir immer mehr haben sollten, dass es eigentlich immer noch besser werden sollte, größer werden sollte, schöner werden sollte. Diese Vorstellung ist so sehr in uns drin, dass wir es eigentlich schon gar nicht mehr realisieren. Wir erwarten das als selbstverständlich. Wir nehmen das einfach hin, so sollte es sein. Und er bezieht sich das an der Stelle natürlich auf die Wirtschaft, ja, und auf die Idee des Wirtschaftswachstums, die uns zumindest in der Vergangenheit ganz stark geprägt hat. Aber ich finde, das ist eigentlich nicht auf die Wirtschaft, muss man nicht nur auf die Wirtschaft reduzieren. Ich finde, diese Vorstellung kommt eigentlich an allen Ecken und Enden bei uns raus. Also es ist doch zum Beispiel mega interessant, dass wenn du als Kamerafrau anfängst, deine Karriere anfängst mit so kleinen, schönen Indie-Projekten, dann ist das irgendwie cool, Leute finden es spannend. Wenn du nach 10 Jahren die gleichen Leute wieder triffst und du sagst, du bist immer noch in kleinen Projekten, dann sprechen die Leute davon, dass du es nicht geschafft hast. Du bist irgendwie gescheitert. Warum? Naja, weil du irgendwie nicht weitergekommen bist. Du machst immer noch das Gleiche wie vor 10 Jahren. Es ist nicht größer geworden, besser geworden, du bist nicht bekannter geworden. Das ist irgendwie ein Failure. Oder warum denken wir eigentlich immer, dass unsere Beziehungen auf jeden Fall besser werden müssen? Ja, dass wir an unseren Beziehungen arbeiten müssen, dass dieses Problem und jenes Problem, dass das auf jeden Fall irgendwie, dass wir das rausfinden müssen, dass das wirklich besser werden muss. Wie kommen wir eigentlich darauf, dass alles immer besser werden muss? Ein Freund von mir hat neulich zu mir gesagt, wir haben über seine Beziehung geredet und was darin schwierig ist. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, das ist so, aber das sind wir halt. Ja, wir sind halt an der Stelle, es ist halt schwierig zwischen uns. Und ich dachte in dem Moment, warum komme ich eigentlich nie auf den Gedanken zu sagen, ja, es ist halt bei uns hier auch schwierig, das sind wir halt. Warum denke ich, nee, das muss aber besser werden. Das heißt, in 2 Jahren müssen wir glücklicher sein als jetzt. Hier muss nochmal eine Stufe weitergehen. Warum kaufen sich Menschen Likes und Follower auf Instagram? Warum kaufen wir uns immer mehr, immer neue Kleider, die neuesten Schuhe, immer nochmal eins obendrauf? Naja, Thomas Sedlacek würde sagen, es geht für uns eben immer um besser, größer, schöner. Oder man könnte vielleicht auch sagen, wir sind einfach nie zufrieden. Es ist nie genug. Wir sind nie fertig. Das Leben muss immer irgendwie noch mal mehr werden bei uns. Und deshalb können wir natürlich nicht aufhören zu arbeiten. Weil wenn es nie genug ist, wenn ich nie genug bin, dann setze ich mich an Ruhetagen natürlich trotzdem ran. Ich muss mir ja beweisen, dass es irgendwie doch weitergeht, dass ich vorankomme, dass ich wer bin. Deswegen können wir auch der Schöpfung keine Ruhe geben. Weil es das nicht gibt, dass ich genug habe. Es gibt immer noch was ich noch besitzen will, ja, was ich irgendwie, da will ich noch hinkommen. Und deswegen wird im Zweifelsfall ausgebeutet, weil ich will mehr davon. Es reicht nicht, was ich jetzt habe. Und deshalb tun wir uns auch so schwer damit, etwas aufzugeben, damit andere mal diese Ruhe erleben können. Weil was ist dann mit mir, wenn ich den Kita-Platz aufgebe für diese Familie? Ja, dann habe ich ja nicht, bin ich nicht vorwärts gekommen, sondern eigentlich einen Schritt zurück gemacht. Thomas Sedlacek sagt, wir sind gefangen in diesem Meer. Es ist wie so ein Gefängnis. Wir wollen immer mehr. Er nennt das fast schon so die Unfähigkeit zum Verzicht. Wir tun uns extrem schwer, da rauszukommen. Als Gesellschaft und auch individuell. Und mit diesen Gedanken will ich jetzt zurück zu unserem Text. Oder sagen wir zurück zum Konzept des Sabbats. Denn was wir jetzt schon 3 Wochen lang besprochen haben, ist, dass diesem Sabbat, dieser Idee des Sabbats, natürlich eine bestimmte Sache zugrunde liegt, nämlich die Schöpfungswoche. Ja, in der Schöpfungswoche, in der Gott eben 6 Tage gearbeitet hat und am 7. Tag geruht hat. Deshalb soll der Mensch auch diese Woche einhalten, deswegen auch diese ganzen größeren Strukturen, die er legt. Aber die Frage, die wir bis jetzt ignoriert haben, wenn wir über den Sabbat reden, ist die Frage, warum Gott eigentlich geruht hat. Warum hat Gott eigentlich geruht am 7. Tag? War es, weil er müde war? War es, weil er irgendwie erschöpft war? Musste er sich erstmal erholen? Also warum hat Gott am 7. Tage geruht? Und die Antwort ist eigentlich offensichtlich im Schöpfungsbericht. Gott hat nicht geruht, weil er müde war und Erholung brauchte, sondern Gott hat geruht, weil er fertig war. Weil er fertig war. Weil das, was er gemacht hatte, gut war. Weil das, was er gemacht hatte, genug war. Weil das, was er gemacht hat, gut genug war. Was Gott am 7. Tag macht, ist sich zurücklehnen und zu genießen. Sich zu freuen an dem, was jetzt ist. Nicht, was noch sein könnte, nicht, was hätte sein können, sondern sich zu freuen an dem, was jetzt ist. Das heißt, der Sabbat ist in seinem Ursprung eigentlich kein Ausruhtag, damit wir danach nochmal effizienter weitermachen können. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen erholen, damit wir danach wieder mehr Leistung bringen können. Sondern der Sabbat ist eigentlich ein Feiertag. Ein Tag, an dem wir die Schöpfung genießen sollen, an dem wir uns freuen können, an dem, was ist, an dem, was wir auch geleistet haben und an dem wir sagen können, und jetzt ist mal gut. Ja, jetzt ist genug. Wo ich jetzt hier und heute bin, das reicht erstmal. Es muss gar nicht mehr sein. Was ich habe, ist eigentlich mega toll. Das heißt, wozu diese Sabbatrhythmen da waren und da sind, ist, dass wir alle 7 Tage sagen, was ich geleistet habe und auch was ich nicht geleistet habe, es ist genug. Es ist genug. Darauf kommt es jetzt gar nicht an. Ich bin nicht nur zum Arbeiten auf dieser Welt. Ich habe Wert, auch wenn ich nichts leiste. Mein Herz kann bei Gott zur Ruhe kommen. Was ich geleistet habe und nicht geleistet habe, ist genug. das alle 7 Tage zu sagen, alle 7 Jahre zu sagen, was wir aus der Schöpfung rausgeholt haben, was wir gemacht haben, was wir gestaltet haben, was wir produziert haben, das ist genug. Es muss gar nicht mehr. Wir brauchen nicht immer noch mal das 15. Produkt und das 17. Ding, was uns noch fehlt auf der Liste. Lassen wir die Welt mal ruhen. Freuen wir uns mal an dem, was wir haben und nicht, denken nicht drüber nach, was wir nicht haben. Und dann zu Ende gedacht, alle 49 Jahre zu sagen, was ich mit meinem Leben erreicht habe, das ist genug. Ich kann damit ruhen. Ich kann damit okay sein, was gut gegangen ist, was nicht gut gegangen ist. Ich kann anderen die Chance geben, auch zu ruhen. Weil was ich besitze, welchen Status ich erreicht habe, das ist am Ende gar nicht so wichtig. Was ich erreicht habe, das ist genug. Zu leben aus dem, was Gott geschenkt hat. Aus dem, was wir haben, nicht aus dem, was wir nicht haben. Zu feiern, was wir geschafft haben, was wir mit Gottes Hilfe schaffen konnten. Und nicht darauf zu schauen, was wir noch hätten schaffen müssen, was wir noch hätten schaffen können. Und sich am Ende daran zu erinnern, dass das alles ein Geschenk von Gott ist, der uns sieht, der uns liebt. Das ist das Herz des Sabbats. Und das bringt mich zu meinem letzten kurzen Gedanken. Was heißt das praktisch? Wo können wir ansetzen? Und ich habe dazu 3 ganz einfache Gedanken. Erstens, den Sabbat, haltet ihn und genießt ihn. Macht einen Feiertag draus, Leute, macht einen absoluten Feiertag draus. Esst euer Lieblingsessen, ja, geht eurem Hobby nach, atmet so richtig aus. Wenn ihr Familie habt, dann macht mit eurer Familie etwas, wo ihr richtig Spaß dran habt. Wenn ihr Single seid, in einer WG wohnt, dann holt euch die Leute oder macht alleine die Sachen, wo ihr wirklich so aufatmet und sagt Gott den ganzen Tag immer wieder, danke dafür, geil, geil, geil. Ja, es ist ein Tag zum Vollwerden. Es ist ein Tag, an dem wir feiern können, was wir haben. Du hast irgendwie 30 Aufrufe von deinem Blog bekommen, feier 30 Aufrufe. Du verdienst 999 Euro und eigentlich hätten es 1500 Euro. Feier die 999 Euro. Es ist ein Tag zum Feiern. Es ist ein Tag zum Vollwerden. Lasst uns darauf schauen, was wir alles haben. Lasst es uns feiern. Lasst es uns genießen. Das ist mein erster Punkt. Zweitens, lasst uns diese Ruhe, die wir uns so wünschen für uns selbst, lasst uns diese Ruhe auch in die Welt tragen, so gut wie wir können. Lasst uns sorgen dafür, dass unsere Schöpfung, unsere Natur auch tatsächlich zur Ruhe kommt. Und klar sitzen wahrscheinlich die wenigsten von uns an Positionen, wo man jetzt so ganz großen Einfluss darauf haben kann, dass die Wirtschaft irgendwie umschwenkt, dass die nachhaltiger wird. Aber wir haben trotzdem Einfluss darauf. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt für Gott. Ein ganzes Jahr lang soll die Schöpfung den Sabbat genießen können, soll sie ruhen können. Wie können wir als Konsumenten dazu beitragen, dass das passiert? Und an der Stelle hat Jutta ein paar tolle Fragen gestellt, irgendwo in ihrer Predigt. Die lese ich euch einfach vor, weil ich sie so gut finde. Wo kaufe ich welche Nahrungsmittel? Wie viel sind die mir wert? Meine Kleider, wo und wie ist die Baumwolle dafür gewachsen? Wie wurde die weiterverarbeitet? Was ist mit dem Geld, das ich zum Beispiel in private Rentenversicherungen einzahle? Was macht die Bank, der Versicherer mit diesem Geld? Kann ich investieren, an der Stelle bin ich Investor, in Projekte, die tatsächlich erneuerbare Energien fördern? Oder was machen die eigentlich mit meinem Geld? Lass uns überlegen, wo wir Geld ausgeben und wo wir so einen Zwang haben, was kaufen zu müssen, was voranschieben zu müssen, wo wir eigentlich mal sagen könnten, nee, es ist genug. Ich brauche es vielleicht gar nicht. Brauche ich es wirklich? Kann ich mich nicht freuen an dem, was ich habe? Und dann drittens. Wer bin ich noch, wenn ich nichts leiste? Wer bin ich noch, wenn ich nichts beitrage? Was macht mein Leben dann noch wertvoll? An die Fragen kommt man, glaube ich, ganz schnell, wenn man diese Ruhepausen einhält und nicht mitmacht bei diesem ständigen Rennen um mehr Leistung, mehr Produktivität, mehr haben, mehr können und so weiter. Wer bin ich dann noch? Wo liegt dann noch mein Wert? Paulus formuliert mal an einer Stelle in seinen Briefen das folgendermaßen. Er sagt, Christus hat am Kreuz den Preis für euch bezahlt. Christus hat am Kreuz den Preis für euch bezahlt. Ja, Christus ist für uns gestorben und das war ein Preis, der es ihm wert war, den er gerne bezahlen wollte für uns. Was sind wir wert? Was sind wir Gott wert? Sein Leben. Wir sind ihm sein Leben wert. Unser Wert hängt nicht an dem, was wir erreicht haben oder nicht, was wir haben oder nicht, was wir können oder nicht. Unser Wert hängt genau dort. Und ich glaube, dort können wir Ruhe finden. Amen.